Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen zu dieser 14. Folge unseres Bibelstudiums im Hohenlied. Und wir wollen gerade zusammen lesen ab Kapitel 5, Vers 10. Aber wir betrachten dann ab Vers 14, nur der Zusammenhangs wegen ab Vers 10. Zunächst mal bis zum Schluss des Kapitels und nachher können wir eben noch weiterfahren mit Hohelied 6.
Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold, seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Steine. Seine Wangen wie Beete von Gewürzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Seine Lippen, Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe. Seine Hände, goldene Rollen, mit Topasen besetzt. Sein Leib, ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel, Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf Untersätze aus feinem Gold. Seine Gestalt, wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern. Sein Gaumen ist lauter Süßigkeit und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems.
Vielen Dank. Wir haben bereits gesehen, in Kapitel 5, Vers 2, da wird der Tiefpunkt im Hohenlied beschrieben. Und wir haben gesehen, dass es prophetisch hinweist auf die Zeit des ersten Kommens des Herrn Jesus, wo er der Bräutigam erschienen ist und auch die Söhne des Brautgemachs, wie er die Jünger nennt in Matthäus 9. Aber die Braut, Israel, war nicht bereit, ihn zu empfangen. Und diese Ablehnung wird da im Hohenlied ab Vers 2 beschrieben. Und wir haben auch gesehen, wie dann der Geliebte weggeht, hier im Hohenlied. Und so ist der Herr Jesus weggegangen. Und er wird erst in der Zukunft wiederkommen. Und zwar dann, wenn Israel bereit sein wird, ihn zu empfangen. Und wir haben gesehen, wie dann ab Vers 6 die Braut ihn sucht, aber ihn nicht findet. Und sie kommt in schwere Not. Und so wird Israel in schwere Not kommen in der Zukunft, als Volk. Auch durch die große Drangsal hindurchgehen, aber dann kommt die große Wende. Und wir haben dann gesehen, hier im Hohenlied kommt es zu einem absoluten Höhepunkt in der Beschreibung des Bräutigams. Es gibt keine vergleichbare, intensive Beschreibung der Herrlichkeit des Bräutigams als wie hier ab Kapitel 5, Vers 10. Und es ist die Antwort auf die herausfordernde Frage der Töchter Jerusalems, Vers 9, was ist ein Geliebter vor einem anderen? Und jetzt muss sie ihn beschreiben. Und wir haben bereits betrachtet, Vers 10, mein Geliebter ist weiß und rot. Ich wiederhole jetzt nicht mehr, wie man das herleitet, aber wir haben gesehen, das bedeutet, er ist der Heilige, der Vollkommene, weiß. Und er ist der, der aber als Erlöser sein kostbares Blut gegeben hat, rot. Ausgezeichnet vor Zehntausenden. Wir haben gesehen, es ist kein anderer Name unter dem Himmel, der gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Er ist der Einzigartige. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Da haben wir uns mit der Gottheit des Herrn Jesus beschäftigt und seiner Erhabenheit als Haupt über alles. Und die Beschreibung, seine Locken sind hügelig, schwarz wie der Rabe. Da haben wir gesehen, es geht darum, dass der Messias das Sündopfer werden sollte. Dass er die Ungerechtigkeiten auf sein Haupt hat kommen lassen am Kreuz. Und was ich nicht erwähnt habe, der Ausdruck, seine Locken sind hügelig. Da ergibt sich eine Assoziation, ein Gedankenlink zu dem Hügel Golgatha. Denn dort hat er unsere Ungerechtigkeiten auf sich genommen und wurde zur Sünde gemacht. Und wer das nicht mitbekommen hat, kann das ja auf dem letzten Livestream noch nachhören. wo jeder Punkt hergeleitet wird. Und dann seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, da ging es um die Treue des Herrn Jesus, wie sie im Wort beschrieben ist und wie wertvoll diese Treue und Hingabe ist. Dann seine Wangen wie Beete von Würzkraut, da ging es um seine Weisheit. Und die Lippen sind wie Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe. Da geht es darum, dass der Herr Jesus spricht über die Erlösung, die er durch seine Leiden am Kreuz zustande gebracht hat. Und jetzt kommt noch abschließend der Ausdruck, seine Hände goldene Rollen mit Topasen besetzt. Da haben wir gesehen, dass er in seiner göttlichen Allmacht die ganze Welt in der Hand hat und auch das Rad der Geschichte eben lenkt und leitet. Der Topas in der Bibel hat eine besondere Beziehung zu Hesekiel 1, wo es um den Thronwagen Gottes geht, der eben dort die Herrlichkeit von Topasen besitzt. Und jetzt kommen wir neu zu besetzt, sein Leib, ein Kunstwerk aus Elfenbein. Elfenbein spricht von der Gewalt des Elefanten. Es ist das größte heute noch lebende Landsäugetier und ist geprägt durch Majestät, Gewalt, Kraft, aber auch Intelligenz. Und so erinnert uns das an Epheser 6, Vers 10. Liest du das gerade vor, Jerry?
Im Übrigen, Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Danke. Also, hier wird von der Macht und Stärke des Herrn Jesus gesprochen, aber in dieser Macht und Stärke sollen wir auch erstarken. Und dann noch Psalm 24, Vers 8, wo der Messias und sein Einzug nach Jerusalem in seiner Herrlichkeit beschrieben wird.
Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf.
Genau, das wäre das, was sich mit dem Elfenbein verbindet. Und dann sagt sie aber, die Braut, bedeckt mit Saphiren. Hier sieht man Saphire, und zwar diese, das ist nicht der übliche Saphir, wie wir ihn heute bezeichnen, sondern das ist dieser Edelstein mit Goldpunkten drin. Das ist der biblische Saphir. Sieht man auch hier diese Goldpunkte drin. In Hiob 28 wird der Saphir in dieser Weise beschrieben. Und wie kommt jetzt diese Verbindung? Sein Leib wie Elfenbein, das versteht man, das ist das Weiße der Haut. Aber bedeckt mit Saphiren, blau. Und da müssen wir aufschlagen, Klagelieder 4, in einem ganz anderen Zusammenhang, werden dort die Fürsten von Juda beschrieben, in ihrer Schönheit. Jerry liest uns vor, Kapitel 4.
Vers 1.
Nein, sondern Vers 7.
Ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als Milch, röter waren sie am Leib als Korallen, wie Saphir ihre Gestalt.
Ja, also da diese Stelle haben wir ja schon gebraucht, um Vers 10 zu erklären. Mein Geliebter ist weiß und rot. Also das Weiß weist hin auf die weiße Hautfarbe. Das Rot weist hin auf die gute Durchblutung. wir haben ja da uns daran erinnert, im Holländischen hat man diese Ausdrucksweise, dass jemand ist wie weiß wie Schnee und rot wie Blut. Das ist die Bezeichnung für ganz junge, schöne Leute. Und das wird von diesen Fürsten hier gesagt. Weiß waren geschützt vor der Sonne. Die mussten nicht wie die ärmere Klasse in der Sonne arbeiten, sodass sie braun wurden. Und darum wird das eben hier von den Fürsten gesagt, reiner als Schnee, weißer als Milch. Dann röter waren sie am Leib als Korallen. Und dann kommt dazu, und das ist nicht so einfach zu erklären, wie Saphir ihre Gestalt. Was soll das Blau?
Ja, es zeigt die Person vom Himmel her.
Ja, du bist jetzt schon bei der Übertragung. Wir wollen ja immer zuerst schauen, was es ganz wörtlich bedeutet und dann die Übertragung herleiten. Aber das kommt gleich. Aber jetzt bezogen auf diese Fürsten, die sind blau wie Saphir. Ja, Kurt? Ja, das weist auf die Prunkgewänder hin, denn die ganz, ganz reichen Leute im Altertum, die waren in der Lage, Purpurgewänder zu tragen. Und zwar gibt es zwei Varianten von Purpur, den blauen Purpur und den roten Purpur. Und beide waren fast unbezahlbar. Und so trugen die eben blaue Gewänder. Übrigens die gleichen Gewänder, wie der Hohepriester sie trug. Das war göttliche Vorschrift in 2. Mose 28. Die sieben Teile der hohenpriesterlichen Kleidung. Und ein Teil ist diese blaue Toga aus blauem Purpur. Die ist allein schon ein Vermögen wert. Man hat ja die hohenpriesterlichen Kleider wiederhergestellt für den dritten Tempel. Und die stehen bereit im Tempelinstitut in Jerusalem. Und da hat man also eine solche Toga aus blauem Purpur hergestellt. Aber eben, wenn man weiß, was der Preis von Purpur ist heute, Gold ist nicht damit zu vergleichen. Im gleichen Gewicht. Dann versteht man, warum die ganze Kleidung allein schon eine halbe Million Dollar etwa gekostet hat. Und das noch ohne die Edelsteine. Weil einer der 12 Edelsteine, für den hat man 1 Million bezahlt. Aber nur um zu sagen, also unfasslich diese Kleidung. Und natürlich diese blaue Toga wies hin auf den Messias, auf den Herrn Jesus, der 10-mal im Hebräerbrief genannt wird, hoher Priester. Und er ist eben der himmlische hoher Priester. Das Blau weist eben auf die himmlische Farbe hin. Und hier habe ich ein Beispiel von blauem Purpur heute hergestellt, wie das etwa aussieht. Es gibt verschiedene Varianten, verschiedene Abstufungen, aber das ist eine mögliche und man sieht, wie das an die Farbe des Himmels erinnert. Und in 1. Korinther 15, Vers 48 wird der Herr Jesus genannt, der Mensch vom Himmel. Können wir das aufschlagen? 1. Kontrast zu Adam, der als Mensch von der Erde her geschaffen wurde, zeigt das eben den Ursprung des Herrn Jesus, dass er der Himmlische ist. Liest du ab Vers 47, Jerry?
Der erste Mensch ist von der Erde, vom Staub. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub ist, so sind auch die, die vom Staub sind. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen.
Jawohl. Hier werden die Erlösten, die eben mit dem Herrn Jesus verbunden sind, werden genannt die Himmlischen. Aber er selber ist der Himmlische. Und darauf weist das hin. Eben er ist wie Saphir, beziehungsweise bedeckt mit Saphiren. Und dann noch eine ganz wichtige Stelle in Johannes 3, Vers 13, aus dem Gespräch des Herrn Jesus mit Nikodemus. Und zwar liest du vielleicht ab Vers 12.
Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist.
Jawohl, danke. Also, der Herr Jesus war in der Lage, von dem Himmlischen zu sprechen, weil er vom Himmel gekommen ist. Und dann sagt er noch dazu, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das steht übrigens nur im Mehrheitstext. Das heißt nur, der Mehrheitstext umfasst ja die gewaltige Mehrheit unserer 5760 Handschriften, die wir heute ungefähr vom Neuen Testament haben, auf Griechisch. Und der Mehrheitstext, 90% dieser Handschriften, weisen eine überwältigende Einheit auf und die bezeugen diese Lesart hier, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Nun versteht man, warum gewisse Abschreiber etwas weggenommen haben. Es wird ja gewarnt in Offenbarung 21, wehe dem, der etwas von der Bibel wegnimmt oder etwas hinzufügt. Beides geht absolut nicht. Aber warum haben da gewisse Abschreiber etwas weggenommen? Ja, es ist schwierig zu verstehen, der Ausdruck, der Herr Jesus war doch in dieser Nacht, in der Johannes 3 stattgefunden hatte, in Jerusalem. Und er sagt da in Jerusalem, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wörtlich sogar, der Seiende im Himmel. Und er war doch als Mensch auf der Erde. Ja, aber weil er gleichzeitig Gott ist, konnte er sagen, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Er war gleichzeitig im Himmel, allgegenwärtig. Überall im ganzen Universum, aber auch im Jenseits. Und darum sagt er, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Aber dann gibt es noch ein Problem. Wenn jetzt stehen würde, der ewige Sohn Gottes, der im Himmel ist, würde man auch verstehen, aber es steht hier, der Sohn des Menschen. Da geht es also gerade um seine Menschheit. Und als Mensch war der Herr Jesus nicht allgegenwärtig. Als Mensch war er an einem Ort, wenn er in Jerusalem war, in Jerusalem. Wenn er in Nazareth war, war er in Nazareth. Aber hier sagt er, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wie geht das? Jetzt versteht man. Da haben gewisse es nicht verstanden und sie haben ihre Manuskripte geändert. Aber Gott hat dafür gesorgt, die Mehrheit der Handschriften hat den richtigen Text bis heute ganz klar erhalten. Aber da geht noch Folgendes hervor, das zeigt die Einheit des Herrn Jesus. In seiner Person, in einer Person ist er Gott und Mensch zugleich. Und das kann man nicht auseinanderreißen, nicht trennen. Man kann es gedanklich unterscheiden. Ja? In seiner Gottheit war er allwissend, allgegenwärtig. In seiner Menschheit war er an einen Ort gebunden. Und er sagte seinen Jüngern, zum Beispiel in der Ölbergrede, Tag und Stunde seiner Wiederkunft weiß niemand, nur der Vater im Himmel, auch nicht der Sohn. Er hat sich bewusst als Mensch in die Beschränkung begeben. Aber wie das zusammengeht, natürlich können wir das nicht begreifen. Aber wir müssen das nehmen, was die Schrift darüber sagt. Und jetzt sehen wir, dass also gerade ein Ausdruck, der typisch ist für seine Menschheit, wird hier verbunden mit einem Attribut, also mit einer Umschreibung, die gerade mit seiner Gottheit zu tun hat. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Natürlich nicht als Mensch, sondern als Gott. Aber das kann man nicht voneinander trennen. Darum kann man sagen, der Sohn des Menschen ist im Himmel. Und das drückt eben diese Herrlichkeit aus hier in Hohelied. Er ist bedeckt mit Saphiren. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Seine Schenkel, Säulen aus weißem Marmor. Gegründet auf Untersätze aus feinem Gold. Gehen wir auch wieder Stufe für Stufe weiter. Jetzt wird also nicht sein Körper beschrieben, sondern die Beine. Und die Beine, die sind hier verglichen mit weißem Marmor, also mit einem besonders edlen Stein. Und das erinnert uns, dieser Vergleich Säulen, zwei Säulen, an zwei besondere Säulen, mit denen Salomo etwas zu tun hatte, nämlich Boas und, wer hilft? Ja, sonst schlagen wir auf, die Stelle steht ja schön da, vorbereitet. Vor dem Salomo-Tempel gab es zwei Säulen am Eingang. 1. Könige 7, 21, die eben auf Gottes Festigkeit und Unerschütterlichkeit hinweisen, die er uns, den Gläubigen, schenken will. 1. Könige 7, 21, liest du?
Und er richtete die Säulen bei der Halle des Tempels auf. Er richtete die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jakin. Und er richtete die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas.
Jawohl. Jakin heißt? Er wird befestigen. Also die Sache so durchführen, dass am Schluss alles fest steht. Und Boas?
In ihm ist Stärke.
Ja. Das ist übrigens der gleiche Name wie der Mann von Ruth. Boas heißt in ihm Stärke. Bo, in ihm, As, Stärke. Boas. Und hier wird die Person des Messias beschrieben, seine Schenkel, Säulen aus weißem Marmor. In ihm ist alles sicher, alles fest, alles unerschütterlich. Nicht wahr? Wir leben in einer Zeit, in der alles zusammenbricht. Eine verunsicherte Welt, in der leben wir, und die wird noch mehr verunsichert, zum Beispiel durch ein Virus. Ja? Eine verunsicherte Welt, die verunsichert wird, und zwar, weil eben nichts mehr gilt, nichts mehr als sicher gesehen wird. Da können wir lesen aus Psalm 12. Psalm 11 meine ich natürlich, Vers 3.
Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte?
Ja, die Grundpfeiler, die garantieren für Sicherheit, Klarheit, Bestimmtheit, Überzeugung. Aber was gilt in unserer Welt noch als sicher, als bestimmt, als nichts? Und darum sind so viele Menschen aufgelöst und sie werden isoliert und separiert und vereinsamen, entfremdet. Aber der Herr Jesus, für die Gläubigen, er steht da. In ihm ist alles fest. Und in dem Zusammenhang Hiob 19, Vers 25. Dieses wunderbare Wort, das Händel so gewaltig als Arie vertont hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber liest du das Ganze vor? 25, 26, Jerry.
Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als letzter wird er auf der Erde stehen und ist nach meiner Haut dies, da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen.
Danke. Also, diese Gewissheit, das drückt genau diese Säulen aus Marmor aus. Du bist ein bisschen gestolpert beim Lesen, weil es heißt, und ich weiß. Also das Ich ist betont im Hebräischen. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er, Hiob, war in einer Zeit schwerster Depression drin. Und wenn man frühere Kapitel liest, merkt man, wie tief unten der Mann war. Und dann plötzlich kommt er aus dieser Dunkelheit wieder raus, weil er sich an den Herrn klammert. Und das ist eben das, was anders ist bei den Erlösten in einer solchen Welt der Unsicherheit, wo man nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist und was oben und unten ist, wo man nicht mal mehr richtig weiß den Unterschied zwischen Mann und Frau. Und da kann der Gläubige immer wieder, auch wenn er in Zweifel und Nöte absinkt, heraufkommen, sich an diesem Herrn klammern und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen, seinen beiden Schenkeln. Ja? Das heißt, er wird das letzte Wort über diese Welt sprechen. Das werden nicht die Großen dieser Welt von heute sprechen. Er wird kommen und wird das letzte Wort sprechen. Und das drückt eben aus, so konzentriert seine Schenkel, Säulen aus weißem Marmor. Aber noch mehr, gegründet auf Untersätze aus feinem Gold. Und Feingold, also nicht Gold, sondern Feingold, hat welche Bedeutung in der Bibel?
Herrlichkeit Gottes.
Ja, Herrlichkeit Gottes. Und das kann man so herleiten, wir haben das ja auch schon getan. Der Name des ältesten Freundes von Hiob, Eliphaz, Hiob 4, Vers 1. Mein Gott ist Feingold. Eli, mein Gott, Phas, Feingold. Und das Wort Phas haben wir genau hier im Text. Das gleiche Wort wie in Eliphaz. Auf Untersätze aus feinem Gold. Also, mein Gott ist Feingold. Er spricht von der göttlichen Herrlichkeit. Und in Kolosser 1, Vers 17 lesen wir über den Herrn Jesus. Können wir das kurz aufschlagen? Oder vielleicht ist es noch besser, Hebräer 1, Vers 2 zuerst zu lesen. Liest du Hebräer 1, 1 und 2 des Zusammenhangs wegen.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat.
Ja, und jetzt kommt eben Vers 3, weil dieser Vers ist eigentlich gemeint. So geschieht das, wenn man aus dem Gedächtnis Bibelverse aufschreibt, dann kommt es eben, dass man sich dann um eine Zahl vertut.
Welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe.
Danke. Der Hebräerbrief beginnt ja so erhaben. Eine kurze Zusammenfassung des Alten Testaments und dann kommt der Sohn. Das erste Kommen des Messias in diese Welt. Und dann beschreibt der Hebräerbrief sieben Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Und diese sieben Herrlichkeiten werden dann in den weiteren Versen durch sieben Zitate aus dem Alten Testament untermauert und belegt. Und eine dieser sieben Herrlichkeiten ist eben hier Nummer 5. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Das heißt also, der Jesus ist nicht nur der Schöpfer, das haben wir als zweite Herrlichkeit gefunden, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus Christus hat alles erschaffen. Aber hier als Nummer 5 steht, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht, durch sein mächtiges Wort. Macht er, dass die geschaffenen Dinge überhaupt weiter existieren und bestehen können? Wenn er nicht ständig durch sein mächtiges Wort die Welt erhalten würde, würde alles auseinanderfallen. Im CERN in Genf möchte man herausfinden, was hält die Materie im tiefsten zusammen? Und denkt, man muss ein Higgs finden und nachweisen. Oder man muss noch weitergehen. Also möchte man noch eine viel, viel größere Anlage konstruieren, als sie bisher schon besteht. Man möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber die letzte Antwort, die müssen Sie in der Bibel finden. Und das ist eben, dass der Sohn Gottes die Materie durch sein mächtiges Wort zusammenhält. Und so ist also zu unterscheiden, Gott ist einerseits der Schöpfer, aber auch der Erhalter der Welt. Und Daniel sagt in Daniel 5 zu König Belsatzar, der Gott, in dessen Hand dein Odem ist. Also Gott hält auch in seiner Hand unseren Lebensatem. Und darum existieren wir. Wir können schlafen, unser Herz klopft weiter. Unsere Lunge atmet. Und klar, wir müssen das nicht überprüfen, also im Normalfall, wenn man gesund ist oder halb gesund und, oder drei Viertel gesund. Es atmet einfach von selbst. Gott hat das in seiner Hand. Und wenn er das loslässt, dann sterben wir. Und das ist eben diese Säulen, aber auf Untersätzen von feinem Gold. Er ist eben die Basis von allem. Kolosser 1, Vers 17 dazu. Und zwar Vers 16 in Kombination. Vers 16 sagt nämlich, dass er der Schöpfer ist und Vers 17 der Erhalter.
Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn.
Danke. Also, er hat alles erschaffen, im Himmel, auf der Erde. Der sichtbare Bereich der Schöpfung, der unsichtbare, auch jenseitige Bereich der Schöpfung, auch alle verschiedenen Abstufungen von Engeln, die werden hier genannt Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Einfach alles. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen und dann heißt es für ihn, das heißt zu seiner Ehre. Ganz wörtlich steht im Griechischen, alle Dinge sind in ihm. In Vers 16 heißt es so, denn durch ihn, wörtlich in ihm, sind alle Dinge erschaffen worden. Und dann heißt es, durch ihn, und alle diese Dinge sind für ihn geschaffen. Und dann wird noch weiter gesagt, dass alle diese Dinge bestehen durch ihn. Und der Unterschied ist folgendes. Wenn es heißt in Vers 16, denn alle Dinge sind in ihm geschaffen, das heißt in der Kraft seiner Person. Diese Konstruktionsweise im Griechischen bedeutet, dass etwas in seiner Kraft geschieht. Und dann eben wird gesagt, dass es für ihn geschaffen ist, das heißt zu seiner Ehre. Und er hat es auch selber ausgeführt. Und jetzt wird also hier gesagt, alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und das kann man auch übersetzen, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Also nochmals, die Atome würden nicht bestehen können, die würden zerfallen ohne ihn. Auch die Moleküle, also die Atome, die zusammengesetzt sind zu größeren Einheiten, die würden auseinanderfallen, wenn er nicht alles tragen würde. Und eines Tages wird das geschehen. Denn 2. Petrus 3 sagt, dass der Tag kommt, der Tag Gottes, da werden die Elemente sogar aufgelöst werden. Also die Grundbestandteile der Materie. Aber warum das bis heute nicht ist, er hält alles zusammen. Und dann noch Titus 2, Vers 13.
Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig ist in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck.
Ja, danke. Das reicht bis da. Und zwar geht es mir in Vers 13 darum, wie der Herr Jesus genannt wird. Es geht um sein Kommen in Herrlichkeit, aber das wird genannt glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Wenn jemand die Gottheit Jesu leugnen möchte, dann passt ihm dieser Vers natürlich nicht. Denn hier steht unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Und als Irrlehrer würde er sagen, nein, wir müssen das so verstehen. Unser großer Gott, Und Heiland Jesus Christus, quasi unser großer Gott, würde sich beziehen auf den Vater und Heiland Jesus Christus würde sich beziehen auf den Sohn. Aber es gibt eine grammatikalische Regel, die nennt man Sharpe's Rule, die Regel von Sharpe, der diese vor langer Zeit entdeckt hatte, diese Regel. Und zwar ist diese Konstruktion, unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus, ganz eindeutig auf eine Person bezogen. Das heißt, im Griechischen kann man genau zeigen, unser großer Gott ist die gleiche Person wie Heiland. Kann man nicht trennen. Ja? Also unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. In dieser Stelle wird Jesus Christus genannt, unser großer Gott. Auf Untersätzen von feinem Gold. Und ich habe gerade gemerkt, bei Kolosser 1 war nicht ganz klar meine Erklärung. Ich habe gesagt, es gibt drei Dinge, die dort gesagt werden. Kolosser 1, Vers 16 am Anfang, denn in ihm sind alle Dinge geschaffen. Und am Schluss von Vers 16 heißt es, alle Dinge sind durch ihn geschaffen. Und dieser Ausdruck durch ihn am Ende des Verses ist nicht der gleiche wie am Anfang des Verses. Also am Anfang heißt es in ihm geschaffen, am Ende durch ihn und drittens für ihn. In ihm heißt in der Kraft seiner Person, durch ihn, griechisch dia, bedeutet, dass er der Ausführende war. Und für ihn bedeutet, dass er alles erschaffen hat zur Ehre seiner eigenen Herrlichkeit. Gut, wir gehen weiter in Hohelied. Oder gibt es bis dahin eine Frage?
Entschuldigung, können Sie wiederholen? Es gibt drei. Für ihn, durch ihn und in ihm.
Ja, also nochmals, in der Reihenfolge in ihm, durch ihn, für ihn. Ja. Und in ihm bedeutet in der Kraft seiner Person. Ja.
Für ihn ist die Ehre.
Zu seiner Ehre und durch ihn, durch seine Person. Er hat es ausgeführt. Er war auch der Ausführende. Der Vater hat die Pläne gefasst. Darum heißt es in 1. Korinther 8, Vers 6, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Vater hat die Pläne gefasst und der Sohn hat sie ausgeführt. Er hat die Welt erschaffen. Gut, gehen wir zurück zu Hohelied 5. Und dann sagt die Braut, seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern. Hier haben wir auf dem Bild einen Blick auf den Libanon, dieses wunderbare Gebirge im Staat Libanon. Und übrigens, der Name Libanon heißt, weiß das jemand? So eine Art dicker Joghurt heißt im Arabischen Labneh. Das ist auch sehr normal für Frühstück in Israel. Labneh ist eben weiß und darum heißt es Labneh. Ja? Und Libanon heißt eben im Hebräischen wie im Arabischen heißt das eben der Weiße. Und da sieht man warum. Eben, das ist ein Gebirge, das ja hinaufgeht bis auf 3000 Meter. Und wegen des Schnees schon wird er so genannt. Und was ist das Besondere an den Gebirge? Städte, wie hier diese Ortschaft am Fuß des, oder am Abhang des Libanon, die können in der Geschichte zerstört werden, verschwinden, aber die Gebirge, die bleiben. Und so sprechen die Gebirge eben von Beständigkeit und Fortdauer. Und dazu lesen wir Hebräer 13, Vers 8. Müsste man gar nicht aufschlagen, aber trotzdem. Jede Stelle, die man nachschlägt und mit den Augen anschaut, prägt sich gerade nochmals im Gedächtnis eben doppelt ein. Darf ich bitten?
Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.
Jawohl. Er ist der Unwandelbare. Und das ist hier übrigens gerade eine Umschreibung des Gottesnamens. Der Gottesname, der im Judentum aus Ehrfurcht nicht mehr ausgesprochen wird, JHWH, sagt man, also Jahwe, das heißt der Seiende, im Sinn von der Unwandelbare, der Ewige. Der, der also in der Vergangenheit derselbe war wie in der Gegenwart und derselbe ist in der Zukunft. Und genau das wird hier ausgedrückt. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und das drückt aus, Jesus Christus ist Jahwe, der sich nicht verändert. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht noch nützlich, in 2. Mose 3 stellt sich Gott Mose vor, redend aus dem brennenden Dornbusch, als Jahwe. Und er sagt, er soll hingehen und Israel sagen, dass eben Jahwe ihn gesandt hat. Und dort erklärt Gott den Namen Jahwe. J-H-W-H schreibt man, ja? Und H-W-H, das ist die Wurzel, Hava, das bedeutet sein. Und dann wird klar, dass eben Jahwe, das mit hörbarem H, Jahwe, das bedeutet der Seiende. Aber die Zeitformen im Hebräischen sind völlig anders als im Deutschen. Und zwar ist das eben mit den Zeiten anders. Die gleiche Form kann im Althebräischen, nicht im Neuhebräischen, aber im Althebräischen, wo alles noch komplizierter ist, kann verwendet werden für Vergangenheit oder auch für Zukunft. Es drückt eben aus, das hebräische Verb grundsätzlich, ob eine Handlung als Punkt gesehen wird, als Akt oder als etwas Fortdauerndes. Und Gott erklärt den Namen Jahwe, der Seiende, so: Ich bin, der ich bin. Und er soll zu den Kindern Israel gehen und sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und ich bin, das kommt ja von sein, ja? Im Deutschen ist das Wort sein eben ein unregelmäßiges Wort. Darum klingt ich bin ganz anders als sein, ja? Aber ich bin, der ich bin. Und jetzt ist es so: Ehje, Asher Ehje. Das ist die Form, die bedeutet nicht unbedingt Zukunft, sondern es bedeutet das Fortdauernde. Also, ich bin der Fortdauernde, der ich fortdauernd bin. Ich bin, der ich bin. Aber man könnte es auch mit Vergangenheit übersetzen. Dann könnte man übersetzen, ich war fortdauernd, der ich war. Ich bin, der ich bin. Oder man könnte auch übersetzen, Ehje, ich werde sein, der ich sein werde. Aber es gibt noch ein paar Kombinationen dazu, im ganzen Neuen. Und dann wissen wir, was der Sinn ist. Ja, ich war, der ich war, ich war, der ich bin. Ich war, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich war, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde. Oder ich werde sein, der ich sein werde, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich war. Und dann wird klar, das heißt, der, der sich nie ändert, der in seinem Wesen immer derselbe bleibt und darum auch der Treue ist. Es ist ja der Name besonders des Bundes Gottes. Der, der treu an dem festhält, was er sagt, das hält er gewiss. Und das wird hier im Hebräerbrief so umschrieben. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und in Offenbarung 4 wird Gott genannt, der da war und der da ist und und der da kommt. Aber es sind die drei Zeitstufen gewissermaßen, ja, die dort angedeutet werden. Und auch das ist eine Umschreibung des Namens Jahwe, des Eigennamens Gottes, der fast 7000 Mal vorkommt im Alten Testament. Und bei Luther oder auch Schlachter 2000 wiedergegeben wird mit Herr, mit Großbuchstaben. Und man weiß, das ist also dieser Name. Und jetzt versteht man die Bedeutung. Und wenn sie sagt, seine Gestalt wie der Libanon. Er ist der, der bleibt. Er ist derselbe in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Der Libanon ist das gleiche Gebirge wie vor 2000 Jahren. Oder wie vor 3000 Jahren, zur Zeit von Salomo und Sulamit. Und So spricht das von dieser Beständigkeit. Und da können wir noch dazu lesen aus Matthäus 28, 18, wo der Auferstandene den Missionsbefehl gibt.
Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Danke. Also es geht mir darum, diese Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ein Gebirge, eben wie der Libanon, das drückt eben Gewalt und Stärke aus. Auch das ist in diesem Symbol mit enthalten. Und dann lesen wir schließlich noch eben seine Gestalt wie der Libanon und dann auserlesen wie die Zedern. Also das ist ja der typische Baum für das Libanongebirge. Leider heute nicht mehr, weil so schrecklich Raubbau getrieben wurde in der Vergangenheit, sodass es nicht mehr viele Zedern gibt auf dem Libanon. Aber im Wappen von Libanon ist das ja immer noch das Zeichen. Die Zeder. Es gibt übrigens Aufforstungsprogramme im Libanon, glücklicherweise. Aber eben dieser Baum ist einfach etwas ganz Besonderes. Oft so pyramidenförmig, wie man es hier sieht. Und dieser Baum drückt etwas Majestätisches, Prächtiges aus. Und auch der Geschmack des Holzes ist ganz intensiv und stark. Die Motten mögen es nicht, aber hoffentlich wir. Ja, es riecht ganz speziell. Und ein spezieller Wohlgeruch. Und wenn nun die Braut sagt, auserlesen wie Zedern, so spricht das eben von der Majestät und Pracht des Herrn Jesus. Dazu ein Vers, 1. Chroniker 16, Vers 27.
Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude in seiner Wohnstätte.
Ja, danke. Und dann sagt abschließend die Braut, sein Gaumen ist lauter Süßigkeit. Also alles, was er spricht, ist einfach nur wunderbar. Das erinnert wieder an das Wort in Lukas 4, wo der Herr Jesus predigte in Nazareth und die Menschen bezeugten, waren erstaunt über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgehen. Sein Gaumen ist lauter Süßigkeit und dann einfach alles zusammenfassend und alles an ihm ist lieblich. Das ist so ganz in der Art eines Grossisten. Alles an ihm ist lieblich. Aber wir sollten eben beides sein. Indem wir die Frage, wie die Töchter Jerusalems gefragt haben, was ist ein Geliebter vor einem anderen Geliebten? Dass wir anderen Menschen genau sagen können, wer der Herr Jesus ist. Was seine Erhabenheit, Größe, Herrlichkeit ist und Schönheit, wie sie das getan hat und dann zusammenfassen, es ist einfach alles herrlich an ihm. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Die Töchter Jerusalems hatten ja gesagt, wir sind bereit, wir wollen mit dir zusammen deinen Bräutigam suchen. Worauf weist das hin? Prophetisch. Wir haben gesehen, die Braut hat den Bräutigam abgelehnt und dann ging er weg. Aber dann kam eine Wende und sie beginnt ihn zu suchen. So wird das sein mit der Nation Israel. Vor 2000 Jahren gab es eine Ablehnung durch die Masse, aber in der Zukunft wird es eine Umkehr geben zu dem Messias. Wie das heißt in Hosea 3, Vers 4, lange Zeit werden sie sein ohne König und ohne Fürsten. Das beschreibt die lange Zeit der Staatenlosigkeit. Viele Tage, aber seit 1948 gibt es wieder einen Staat. Und dann steht in Hosea 3, Vers 4, und danach werden die Kinder Israel zurückkehren und den Herrn und David ihren König und den Herrn suchen. David, ihr König, wird in den rabbinischen Kommentaren erklärt, das ist der Messias. Also in der Endzeit, nach dieser langen Zeit der Staatenlosigkeit, werden sie beginnen, ihn zu suchen. Und nach der Entrückung der Gemeinde, macht uns das prophetische Wort klar, wird es eine gewaltige Erweckung geben, sodass schließlich ein Drittel von Israel zum Glauben kommen wird. Aber wer sind dann die, die sagen, wir wollen ihn zusammen mit dir suchen? In Sacharja 8 wird beschrieben, wie es dann so weit kommen wird, dass Menschen aus den Nationen, 10 werden einen jüdischen Mann am Rockzipfel packen und sagen, wir haben gehört, dass der Herr mit euch ist und wir wollen mit euch gehen. Und so weisen die Töchter Jerusalems hin auf die anderen Nationen, die dann eben der Braut Israel sagen wird, wir wollen ihn mit dir suchen. Aber die fragen, ja, was ist denn so besonders? Und sie kann richtig erfüllt aus der ganzen Fülle schöpfen und ihn beschreiben. Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und dann kommt Kapitel 6. Liest du, Jerry, noch ein paar Verse? Sagen wir mal bis Vers 9.
Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt? Und wir wollen ihn mit dir suchen. Mein Geliebter ist in seinem Garten hinabgegangen, zu den Würzkrautbeeten und in die Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtbar wie Kriegsscharen. Wende deine Augen von mir ab, denn sie überwältigen mich. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gileads lagern. Deine Zähne sind wie eine Herde Mutterschafe, die aus den Schwämmen heraufkommen, die allesamt Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Wie ein Schnittstück eines Granatapfels ist deine Schläfe hinter deinem Schleier.
Ja, vielleicht mal bis hierhin. Das reicht schon, wir kommen ja nicht weiter. Und die weiteren Verse wollen wir dann auch ganz genau anschauen. Also, plötzlich weiß sie, wo er ist. Wenn sie fragen, wohin ist er gegangen? Wo hat er sich hingewandt? Und dann sagt sie, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen. Sie kennt ihn, sie weiß ganz genau, was ihn wirklich freut. Und darum ist eigentlich klar, wohin er gegangen ist. In seinen Garten, um dort nachzudenken und sich zu freuen an all diesen Pflanzen im Garten. Aber wenn wir zurückdenken, wovon ist der Garten ein Bild? Von der Braut. Und zwar wird ja in Kapitel 4, Vers 12 ganz ausdrücklich gesagt, er selber, Salomo, sagt von seiner jung verheirateten Ehefrau, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatbäumen samt edlen Früchten. Und so weiter. Also der Paradiesgarten, das ist seine Frau. Aber Sulamit hat er ihn ja so abgelehnt. Und er geht in den Garten und er denkt über sie nach. Und zwar sieht er sie so, wie sie eigentlich wäre, wenn sie eben ein Herz hätte erfüllt von ihm. Und so sieht uns der Herr Jesus auch dann, wenn wir versagt haben, sieht er uns, wie wir durch die Erlösung sind. Und daran kann er sich freuen. Und darum heißt es, mein Geliebter ist in einen Garten hinabgegangen, zu den Würzkrautbeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Wir haben gelesen in 2. Korinther 2, zu einer früheren Gelegenheit, wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. All das, was in diesem Garten beschrieben wird von Hohelied 4, Vers 12 und folgende, sind ja Herrlichkeiten des Herrn Jesus, die uns als Gläubige zugerechnet sind durch den Glauben. Und damit beschäftigt sich der Herr, auch wenn unsere Praxis schlecht aussieht. So wie das hier war, sie waren nicht bereit, ihn zu empfangen. Und er beschäftigt sich und freut sich daran. Er sieht uns, wie wir sind, eben als Erlöste in Christus, unserer Stellung nach. Und jetzt ist das Erstaunliche, sie weiß, wo er ist, und merken wir, in Vers 4 sind sie bereits wieder zusammen. Er spricht ja zu ihr. Du bist schön, meine Freundin. Wie Tirza, lieblich wie Jerusalem. Also, jetzt sind sie wieder beieinander. Merken wir, wie gedrängt das in dem Gedicht eben vorgestellt wird. Also es wird, vieles muss man sofort merken, was zwischen den Sätzen, was eigentlich da nicht gesagt wird, aber bereits geschehen ist. Sie sind wieder vereint. Und er sagt, du bist schön, meine Freundin. Und ist uns aufgefallen, was jetzt da kommt, das haben wir doch alles schon mal gelesen. Wo? Dort geht es um das Heraufkommen aus der Wüste. 4 Vers 1. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Und dann spricht er eben genau wie hier über die Augen. Und dann spricht er über das Haar, wie eine Herde Ziegen an den Abhängen des Gilead. Und das steht dort auch in Hohelied 4 Vers 1. Und dann die Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe und so weiter. Und hier haben wir wieder diesen Vergleich, deine Zähne sind wie eine Herde, Mutterschafe. Nicht ganz, ganz wörtlich gleich gesagt, das hat kleine Unterschiede, aber im Prinzip dasselbe wieder. Und jetzt fragt man sich, ja, warum wiederholt das Wort Gottes etwas? Hat jemand einen Gedanken?
Euch immer dasselbe zu sagen, vergiss mich nicht.
Paulus sagt in Philipper 3, euch dasselbe zu sagen, verdrießt mich nicht. Also das Wort Gottes wiederholt gewisse Dinge, einfach um durch die Wiederholung die Wichtigkeit zu betonen. Und hier kommt eben ein ganz schöner Gedanke herein. Das hat er alles so gesagt, bevor dieser Tiefpunkt kam. Und jetzt ist der Tiefpunkt eben da gewesen. Und jetzt stellt sich die Frage, und jetzt? Gibt es wieder ein wie vorher? Jawohl. Das ist der Grund. Darum wiederholt der Heilige Geist das in seinem Wort, um zu zeigen, jawohl, wenn es eine Wiederherstellung gibt, wenn wir falsche Wege gegangen sind, aber wirklich zurückkehren und die Dinge klar ordnen und wieder ganz in die Gemeinschaft mit dem Herrn zurückkehren, dann gibt es ein Nachher, das dem entspricht, was vorher war. Das ist so tröstlich, das hier zu sehen. Und es kommt noch mehr dazu. Aber bevor wir das anschauen, noch etwas in Kapitel 6, Vers 2, noch von dem Garten, muss ich hinzufügen. Sie sagt, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Würzkrautbeeten, um in Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Also diese Würzkrautbeete, die sprechen wieder eben von dem Wohlgeruch. Und zwar dem Wohlgeruch Christi, wie wir das gesehen haben, schon früher. Epheser 5, Vers 2, der Jesus ist in seinem Sterben ein Wohlgeruch Christi gewesen und ein Wohlgeruch gewesen als Christus. Und 2. Korinther 2, Vers 15 sagt, wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Und dann unter den Lilien, Weiden. Das heißt, weiden bedeutet eben sich freuen im Garten. So wie wenn ein Schaf weidet, dann freut es sich eben an dem, was da auf der Weide wächst. Aber er freut sich an Lilien. Und die Lilie, haben wir doch gesehen in Kapitel 2, 1 bis 2, ist eine Bezeichnung für die Braut. Diese wunderschöne Blume. Und das ist eben die Shoshana. Und Shoshana meint speziell die weiße Lilie. Spricht von Reinheit, Schönheit, Lieblichkeit, Wohlgeruch. Das sind genau diese Dinge, wo es in Philipper 4, Vers 8 heißt, dass wir diesen Dingen nachtrachten sollen, darüber sinnen sollen, uns damit beschäftigen sollen. Und der Herr Jesus macht das. Und er sieht uns, wie wir sind, gereinigt durch sein Werk, in ihm vollkommen gemacht. Und dann sagt sie in Vers 3, ich bin meines Geliebten. Und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Wir haben ja schon früher gesehen, es gibt drei Stufen der Liebe im Hohenlied. Die erste Stufe haben wir gefunden in 2 Vers 16, wo sie sagt, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Sie denkt einfach an sich. Aber hier sehen wir jetzt ganz klar, nach diesem Tiefpunkt und dieser Wiederherstellung der Beziehung, sagt sie, ich bin meines Geliebten. Sie denkt zuerst an ihn. Und nicht, mein Geliebter ist mein. Sie denkt nur daran, was er für sie bedeutet. Aber sie beschäftigt sich gar nicht so sehr, was es für ihn, was in ihm vorgeht. Aber jetzt sagt sie, ich bin meines Geliebten. Und dann denkt sie natürlich auch an sich. Und mein Geliebter ist mein. Und wir werden dann in Kapitel 7, 11 noch eine dritte Stufe finden, wo sie sagt, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Sie denkt eigentlich nur noch an ihn. Sie kann sich da gewissermaßen wie vergessen. Aber ist das nicht auch eine wunderbare Entdeckung? Nach diesem Tiefpunkt und Wiederherstellung ist die Beziehung schöner als vorher. Das erinnert ganz an Johannes 2, wo die Hochzeit gefeiert wird in Kana. Das war glücklich, aber dann ging der Wein aus. Aber der Wein, den der Herr Jesus nachher gibt, war besser als der Anfangswein. Und so kann in einer Ehe, wo Dinge wirklich gottgemäß geklärt und geordnet werden, kann eine Freude und eine Tiefe entstehen, die sogar die Anfangsfreude und Gemeinschaft übersteigt. Und dann sagt er eben, du bist schön. Da haben wir die Verbindung gemacht zu Kapitel 4, Vers 1. Aber er sagt hier eben noch mehr als dort in 4, Vers 1 und folgende. Er sagt, du bist wie Tirza, lieblich wie Jerusalem. Er vergleicht sie mit zwei Ortschaften. Tirza war ja eine, was für eine Stadt? Geschichte Israels. War eine Königsstadt der 10 Stämme. In 1. Könige. Und Jerusalem ist natürlich die Königsstadt Davids über alle 12 Stämme. Und er sagt, du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem. Das ist wichtig, weil das Israel der Zukunft wird von Gott wieder gesehen werden als das 12-stämmige Volk Israel. Und darum wie Tirza, wie Jerusalem. Aber es steckt noch viel mehr drin. Hier auf dem Bild sind wir auf dem Berg Ebal und schauen runter ins Tal, ins Tirzatal. Und hier, da rechts im Bild, das ist ein Tell, also ein Zivilisationsschutthügel. Das ist der Schutthügel von der Stadt Tirza. Da gäbe es noch Arbeit, könnte man ausgraben. Wie so viele Ortschaften in Israel, die sind noch nicht ausgegraben, weil man einfach nicht genügend Geld hat. Und im Moment braucht man jetzt Geld für Coronavirus. Man hat von der Regierung aus schon gesagt, man möchte 10 Milliarden dafür ausgeben. Ja, dann muss man das streichen bei der Archäologie. Aber hier, unten ist Tirza, am Fuß des Ebal. Und was für ein Berg ist der Ebal?
Der Berg des Fluches.
Der Berg des Fluches. Von Ebal aus musste ja gemäß 5. Mose 27 der Fluch gesprochen werden über Israel, falls sie nicht auf das Wort Gottes hören. Und unten am Berg des Fluches ist die Stadt Tirza. Aber was ist gerade eben auf dieser Seite des Abhangs von Ebal, gerade oberhalb von Tirza? Was ist das? Ja, das ist der Altar, den Josua bauen musste nach 5. Mose 27. Auf dem Berg des Fluches, hier der Altar. Und der Altar sollte zeigen, auch wenn Israel durch seinen Ungehorsam unter den Fluch kommen wird, es gibt eine Möglichkeit der Vergebung und der Wiederherstellung, aber nur durch das stellvertretende Opfer. Das ist ganz wichtig. Ich war da oben mit einem orthodoxen Juden, gab beim Altar zu, und dann habe ich ihm gesagt, er hat erklärt, dass eben der Ebal ein Bild ist davon, wenn man sich eben entscheidet, nicht auf Gottes Wort zu hören, dann kommt Fluch. Und dann habe ich gesagt, und hier der Altar sagt, es gibt aber ein Zurück durch das stellvertretende Opfer. Und dann merkt er genau, was ich sagen wollte. Ja, ich wollte nichts anderes sagen, als was das Alte Testament sagt, Jesaja 53. Dort wird das Opfer des Messias beschrieben, der für unsere Sünden stirbt, damit der Fluch weggenommen werden kann. Und Tirza, da unten, diese Königsstadt, aber eben, du bist schön, meine Freundin, wie Tirza. Das ist Israel, das zu Gott kommt auf der Grundlage der Gnade und des stellvertretenden Opfers, nicht aufgrund von Leistung. Sie haben aufgrund eigener Leistung versagt damals und der Messias wurde von der Masse abgelehnt. Aber wenn der Messias sagt, du bist wie Tirza, dann erinnert uns genau an diesen Zusammenhang. Und gehen wir doch noch etwas weiter in der Geografie, sieht man hier das Jordantal, das tief eingeschnittene Jordantal, das da vom See Genezareth und auch weiter oben runtergeht bis ins Tote Meer und sich dann weiter erstreckt bis zum Roten Meer. Das ist das Jordantal hier bis zum Toten Meer. Und jetzt sehen wir, da bei den Bergen des Westjordanlandes, hier, da gibt es ein tief eingeschnittenes Tal. Sehen das alle? Sieht man das? Dieses Tal. Das ist das Tirzatal. Das ist das markanteste Tal vom Jordantal aus, das da in das Bergland des Kern Israels, des Alten Testaments hineingeht. Und jetzt sieht man aber da auf der anderen Seite, heute Jordanien, noch ein Tal. Wie heißt dieses Tal da? Ja, wenn ich sage, dann kommt es wieder. Das ist das Jabbok-Tal. Nicht wahr? Vater Jakob musste ja, weil er so grausam seinen Vater belogen hatte, musste er Hals über Kopf fliehen nach Haran, ins Ausland. Er verlor durch sein falsches Handeln, verlor er das verheißene Land und musste ins Ausland gehen. Genauso wie ab dem Jahr 70 das jüdische Volk zerstreut wurde ins Ausland. Aber später kam er zurück. Und also hier sehen wir das Tirzatal. Aber später kam er zurück und der Weg wird so detailliert beschrieben in 1. Mose. Wie er kam und dann mit der ganzen Familie und all den Herden hat er den Jabbok-Fluss überquert. Und dann war er dort in der Nacht allein. Und ein Mann hat mit ihm gekämpft. Er hat mit Gott gekämpft. Und hat nicht nachgegeben. Er wollte unbedingt Gottes Segen. Und wenn Menschen Gott um jeden Preis bitten, um seinen Segen, dann lässt er sich überwinden. Und es heißt dort, er hat im Kampf eben gesiegt. Ja, Gott lässt sich eben durch Bitten quasi so nehmen. Es ist eigentlich wie ein Vater, der mit seinem kleinen Sohn kämpft und dann plötzlich der Sohn besiegt den Vater. Ja, und der Sohn hat alle Freude, ja. Aber es ist eben der Vater, der sich besiegen lässt. Und das hat Jakob hier erlebt. Er wollte den Segen Gottes unbedingt haben. Nichts anderes. Das war ihm so wichtig. Und dann kehrte er eben über das Jabboktal zurück ins verheißene Land und kam wieder in den alten Segen zurück. Aber das war nicht Verdienst, sondern nur Gnade. Und dann ging er eben das Tirzatal hoch, unten am Ebal vorbei, und die Bibel beschreibt das in 1. Mose, und dann ging er nach Sichem. Das ist der Weg. Jabbok, Tirzatal, unten am Ebal, dem Berg des Fluches, vorbei und dann nach Sichem. Und dort hat eben beim Ebal später Josua diesen Altar gebaut, um klarzumachen, nur aufgrund der Gnade und des stellvertretenden Opfers des Herrn Jesus, des Messias, kommt es dazu, dass Gott in der Endzeit Israel das Land wieder zurückgibt und schließlich auch eine Umkehr bewirken wird und so, dass Israel unter den vollen Segen Gottes kommen wird. Und das führt uns dann nächstes Mal auch zum Thema Jerusalem. Du bist lieblich wie Jerusalem. Und das schauen wir uns nächstes Mal genau an.